Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Der britische Journalist und Autor Robert Harris ist Spezialist für historische Romane. Roman Polanski hat mit Ghostwriter und Jacques zwei der Werke von Harris bereits verfilmt. Ein dritter über Pompeji war lange Zeit in Planung, musste aber abgebrochen werden. Jetzt hat sich auch der deutsche Regisseur Christian Schwocho mit einem Harris-Roman filmisch auseinandergesetzt. In München, im Angesicht des Krieges, wirft der Regisseur die Fragen auf, ob die Alliierten den Zweiten Weltkrieg im Herbst 1938 noch hätten verhindern können. Es ist eine weitestgehend fiktive Geschichte vor dem Hintergrund des Münchner Abkommens, bei dem die Alliierten versuchten, Hitler durch einzelne Zugeständnisse zu beschwichtigen. Ob diese Mischung aus politischem Thriller und Geschichtsstunde geglückt ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Herr Kötzing, Filme über die Zeit des Nationalsozialismus gibt es ja sehr viele, aber das Münchner Abkommen vom September 1938 hat dabei interessanterweise noch nie eine wirklich große Rolle gespielt. Wie nähert sich denn nun Schwocho diesem Thema?
Ja, tatsächlich nah auf der Basis des Romans von Robert Harris, den Sie erwähnt haben, der die realen Ereignisse von München mit einer fiktiven Geschichte zweier junger Diplomaten kombiniert. Die beiden, die kennen sich aus dem Studium in Oxford, gehen dann aber unterschiedliche Wege. Der eine macht Karriere bei der britischen Regierung, der andere bei den Nazis. Und im Vorfeld dieser Verhandlungen von München, bei denen es ja darum ging, sozusagen territoriale Zugeständnisse an Hitler zu machen, um dadurch sozusagen seine Kriegsambitionen zu unterbinden, da treffen sich die beiden wieder, weil der junge Deutsche sich inzwischen auf die Seite des militärischen Widerstandes gegen Hitler begeben hat und jetzt versucht, ganz streng geheime Dokumente an die Briten zu übermitteln, um das Abkommen im letzten Moment noch zu verhindern und Hitler selber zu stürzen. Diese Geschichte inszeniert der Film so ein bisschen als politischen Thriller, versucht aber in der Tat auch daneben noch so einen neuen Blick auf die britische Appeasement-Politik zu werfen, die jetzt allgemein in der Geschichtswissenschaft nicht so besonders positiv beurteilt wird. Und Schwocho wirft mit seinem Film tatsächlich die interessante Frage auf, ob es nicht vielleicht doch vernünftig war, einen drohenden Krieg durch diplomatische Verhandlungen verhindern zu wollen.
Also Elemente des Genre-Kinos mit historischen Fakten und einem politisch-historischen Anspruch zu kombinieren, ist immer ein Balanceakt. Da steht ja immer auch die Frage im Raum, was überwiegt am Ende, das Genre-Kino oder der Anspruch, eben historisch und politisch zu erzählen. Inwiefern ist das diesem Film denn gelungen, dieser Balanceakt?
Ja, der ist schon sehr unterhaltsam und wenn ich jetzt Kritik übe, dann wirklich auf sehr hohem Niveau. Aber mich hat der Film nicht so wirklich bis zum Ende überzeugt. Leider, muss ich sagen, denn ich mag die Filme von Christian Schwocho eigentlich sehr gerne und habe mich auch auf München sehr gefreut, aber ich finde, er hat sich hier ein Stück weit überhoben, denn der Film ist immer nur dann spannend, wenn er sich wirklich traut, das Genre des Spionage-Thrillers wirklich ernst zu nehmen. Und je länger der Film dauert, desto mehr leidet auch ein bisschen die Spannung, finde ich, weil man ja am Ende weiß, wie die Verhandlungen ausgehen und dass der Krieg letztlich nicht verhindert werden konnte. Und diese Versuche, Chamberlains Politik aufzuwerten, die wirken daher auch ein bisschen bemüht, finde ich. Der Film hat letztlich natürlich auch nicht die Radikalität eines Quentin Tarantino, der dann die Nazis alle umbringt und die Geschichte einfach konsequent umschreibt, wie in Inglourious Bastards. Also ich finde unterm Strich so ein bisschen mehr Genre, ein bisschen mehr Hitchcock-Suspense und dafür weniger historische Ambitionen, die hätten dem Film wirklich gut getan. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht fehlt ihm am Stück auch ein bisschen das Vertrauen, sich ganz und gar auf die Geschichte der beiden jungen Diplomaten zu verlassen und stattdessen die große Politik so ein bisschen außen vor zu lassen. Das hätte ich reizvoller und auch ein bisschen spannender gefunden.
Der Film ist ja eine groß angelegte internationale Koproduktion, vor allem mit England wurde zusammengearbeitet und daher lebt er auch von seinen vor allem jungen Hauptdarstellern. Janis Niewöhner und George MacKay sind im Film sehr präsent als die Diplomaten und der Film ist auch noch sehr hochkarätig besetzt. Ich meine, Jeremy Irons spielt eben den britischen Premierminister Neville Chamberlain und Ulrich Mattes, der schon so vieles gespielt hat in seinem Leben, spielt jetzt Adolf Hitler. In den Nebenrollen sind dann auch noch August Diehl, Sandra Hüller und Liv Lisa Fries zu sehen. Können die denn alle nebeneinander bestehen oder treten die sich auf die Füße?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Die können wirklich nur teilweise nebeneinander bestehen. Insbesondere bei den Nebenrollen bleibt einfach wenig Platz und die bleiben dadurch zwangsläufig auch ein bisschen eindimensional, wenngleich das natürlich tolle Schauspieler sind. Janis Niewöhner und George MacKay sind wirklich toll, das muss man sagen. Das sind allerdings wirklich in meinen Augen auch die beiden gewesen, die diesen Film allein hätten tragen können. Aber wenn man daneben noch so hochkarätige Charakterdarsteller verpflichtet, dann beanspruchen die natürlich auch ihren Platz im Film. Also Jeremy Irons ist schon toll als Chamberlain, den fand ich wirklich sehr intensiv, der transportiert in der Rolle auch viel von seiner zögerlichen, ja so fast schon müden Art. Bei Ulrich Mattes als Hitler, ich weiß nicht. Also das hat mich nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Mattes, der hat ja im Untergang damals schon den Goebbels gespielt und sich eigentlich geschworen, nie wieder einen großen Nazi spielen zu wollen. Und der wollte diese Rolle eigentlich auch gar nicht. Der ist nur kurzfristig eingesprungen für Martin Wuttke, musste sich die Hitlerrolle quasi über Nacht aneignen. Aber es liegt hier, glaube ich, auch weniger am Schauspieler, denn der Mattes ist ja ganz toll, einer der besten, die wir in Deutschland haben. Ich glaube vielmehr, dieses ganze Bemühen in dem Film jetzt auch noch etwas über Hitler und auch noch etwas über seine Aura als charismatischen Führer erzählen zu wollen, dass das eigentlich unnötig ist. Diese ganzen Szenen mit Hitler, die hätte man gar nicht gebraucht für die eigentliche Handlung. Das lenkt eher ab und wirkt dann irgendwie auch ein Stück weit albern, etwa wenn Hitler sich dann von diesem jungen Diplomaten eine Uhr leiht, um sie ihm dann später mit so einer aufgebauschten Spannungsgeste wieder zurückzugeben. Ah, der Führer ist schließlich kein Uhrendieb. Die ganze NS-Führungselite lacht über den Gag. Aber was genau will mir der Film damit eigentlich über Hitler erzählen? Ich weiß es nicht.
Die Probleme, die der Film ja anscheinend hat und die Sie schildern, liegt das Ihrer Meinung nach eher an der Dramaturgie des Romans von Robert Harris, dem ja auch immer wieder vorgeworfen wird, dass er so parasitenhaft sich an historische Ereignisse heftet, um dann eigentlich so 0815-Dramaturgien drüber zu stülpen? Oder ist das in dem Fall eher die Schuld der Konvention, mit der eine so aufwendige Netflix-Produktion überhaupt erst gestaltet wird?
Ja, gute Frage. Ich denke, es ist so ein bisschen beides. Also der Plot des Romans, der steht schon so ein bisschen auf tönernen Füßen und hätte, wenn überhaupt, dann für diesen Film noch wesentlich stärker verdichtet werden müssen. Aber den Druck so einer großen Netflix-Produktion, den würde ich tatsächlich auch nicht unterschätzen. Also ich glaube schon, dass Christian Schwocho da weitgehend freie Hand hatte. Er hat sich ja international auch inzwischen hervorragend etabliert, zuletzt unter anderem auch als Regisseur für Netflix bei einzelnen Episoden von The Crown. Aber es besteht dann natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr bei so großen Produktionen, dass die eigene Handschrift dann ein Stück weit verwässert wird. Man konnte das übrigens, finde ich, ganz gut bei Tom Tykwer beobachten. Je größer und internationaler seine Filmprojekte geworden sind, desto weniger persönlich fand ich die dann am Ende auch. Und ich hoffe sehr, dass das bei Christian Schwocho nicht ähnlich passiert, denn gerade seine früheren Filme, also November Kind, Westen oder auch Die Unsichtbare oder Paula, die fand ich alle ein Stück weit intensiver und auch individueller und mit einer persönlicheren Handschrift als jetzt solche internationalen Großproduktionen wie diese für Netflix.
München, im Angesicht des Verbrechens, läuft schon seit einigen Tagen in den deutschen Kinos und ab Freitag ist er dann offiziell weltweit auf Netflix zu sehen.